Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Wie geht's, wie steht's? Nico hier. Und ich habe Leute mitgebracht. Stellt euch doch mal vor.
Ja, ich bin Andy. Endlich mal wieder an Bord, ja. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke.
Der verlorene Sohn.
Ja. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wir haben doch keine Zeit. Nee, da muss man bestimmt was zahlen.
Das ist, danke, ja, das danke, ist Copyright, danke. Das ist scheiße, das können wir jetzt so nicht bringen.
Ja, ich bin endlich mal wieder mit von der Partie. Meine kleine Auslandsreise hier ist langsam, beruhigt sich ein bisschen. Und ja, Prost Nico, Prost Dennis, ich sehe, ihr seid schon gut dabei.
Fang gerade an.
Dennis, du bist auch da.
Ich bin auch da, hallo. Ich wurde schon angesprochen, danke. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich wurde tatsächlich schon angesprochen diese Woche, irgendwie so ein bisschen nicht mehr dabei. Du hast jetzt 2 Wochen-Shows nicht mitgemacht. Haha, nein, ich hatte einfach keine Zeit. Und ist ja auch schön, dass der Nico jetzt öfter mal ein bisschen in der Wochenshow zu hören ist.
Ja, Schulferien.
Natürlich, solange es noch irgendwie geht, bin ich natürlich auch für die großen Folgen dabei und auch bald wieder für die Wochenshows. Aber ihr wisst ja alle, ich verachte alle Xenos. Und wenn wir wieder über Space Marine... welche Nieten werden an welchen Rüstungen verbaut? Da bin ich natürlich direkt wieder mit am Thema dabei.
Ist so. Ja, wie Soundboard hier, das ist ja wirklich. Ja,
wie, ein bisschen was von so El Bundy hier.
Aber sowas. Oh, das wird schlimm heute.
Ja. Gut. Ja, schön, dass wir alle da sind.
Aber so, ja, Dieter Krebs und Helga Feddersen oder wie die hieß. Ne, so.
Schatz, als ich heute Morgen aufstand, ich stellte mich ans Fenster und der Morgen graute.
Und er nur so, dem. Lacher bitte. Das machen wir jetzt immer.
Ja, sehr gut.
Ja, also Leute. Herzlich willkommen da draußen nochmal zu Episode 107 Bin Mageddon 19. Und heute habe ich euch natürlich, um Dennis lieb zu haben, ein Xenos-Thema mitgebracht.
Also Orks mag ich ja.
Ach, das sind keine Xenos oder was?
Also ein super Antagonist, wenn nicht gerade so Sachen kommen wie zu Tode gehetbattete Warp-Risse.
Ja, was auch das wird passieren. Und zwar haben wir heute Gatskuls Geschichte himself mit an Bord. Und zwar die Geschichte bis zum Eintritt in den Armageddon-Krieg. Und das wollen wir euch definitiv nicht vorenthalten, weil das ist ja nun mal in unserem Bin Mageddon Progress, die kommende Kriegssituation, der zweite Armageddon-Krieg. Und das ist ja nun mal der Antagonist des Imperiums oder auf das Antidot vielleicht sogar. Gucken wir mal. Und ja, und da wollen wir mal gucken, was Gatskul so mitgebracht hat. An dieser Stelle, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Armageddon-Progress?
Nein. Nee. Ich habe hier tatsächlich in meinen diversen Hotelzimmern immer nur Fallout bemalt. Und ich habe keinen.
Nee. Also ich bemale gerade ein imperiales Regiment, aber imperial preußisch.
Hm. Immerhin. Oder imperial blau?
Ja, natürlich. Ja.
Natürlich imperial blau. Nee, aber auch bei mir ist auch an dieser Stelle, was Bin Mageddon Progress angeht, nichts zu hören. Und somit fällt
ganz
unser...
Ganz kurz, da fällt mir eben ein, ne? Ich meine, irgendwie, wir haben uns ja während der Badab-Zeit haben wir uns ja im Progress überschlagen. Ne?
Aber das sowas schon, von...
Da, man könnte meinen, wir hatten da mehr Bock drauf. Aber es stimmt natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Es gibt einfach nicht, aber muss man ja sagen, es gibt einfach nicht so viel zu tun, ne? Für,
das stimmt.
Dings.
Für Armageddon gibt es nicht so viel zu tun?
Ja, für den ersten Armageddon-Krieg. Ja, komm. Och.
Aber wir sind ja,
schon, sind wir schon gut davor.
Wir sind schon im zweiten.
Ja. Ja, nö, aber.
Im ersten haben wir mehr gemacht als im zweiten, das muss man auch mal dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Noch, wir hatten, aber das wird ja jetzt dann langsam so.
Badab Quest, das war auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, in erster Linie bereiten wir uns ja auf unser Event vor und das ist ja hauptsächlich
Korn und ja, stimmt. Da hast du recht.
Jo. Genau. Und ich glaube, dann, wie sieht's aus? Habt ihr schon Bock? Habt ihr schon Bock? Wollen wir was Grünes hören? Ich
habe extra noch das Audiodrama um Gaskul nochmal gehört.
Perfekt. Und an dieser Stelle können wir auch nämlich mit, wie du es schon sagtest gerade, Gaskul, der Namensfindung oder Gebung und die mythischen Ranken, die sich darum schlängeln, da können wir schon mal ein bisschen Licht reinbringen. Und zwar, Gaskul Mac-Uruk-Traka ist ein Name, der schon aus den frühen 90er Jahren bekannt ist, weil er da das erste Mal durch seinen Erschaffer Andy Chambers in Erscheinung getreten ist. Und man hat natürlich sich lange überlegt, wo kommt denn dieser Name her? Wieso kommt er genau auf den? Das hat mehrere Gründe. Aber zuallererst eine These in den Raum gestellt. Die hat sich auch ziemlich hartnäckig gehalten, bis Andy Chambers selbst auch mal das Wort ergriffen hat. Und zwar Margaret Thatcher, eine englische, britische Politikerin, großartige Frau. Mist, jetzt in den Sarkasmus nicht so raus, ne? Auf jeden Fall eine nicht so tolle Frau, würde ich jetzt mal behaupten. Da hat man überlegt, ob Mac-Uruk-Thraka Margaret Thatcher etwas anders geschrieben und betont rüberkommt. Und als Gaskul, der Vorname, das sollte so eine Verbalhornung von Scargill sein. Scargill ist ein erbitterter Gegner von Thatcher gewesen, ein ich wollte gerade sagen Lobbyist, nein, Labour-Partei, ein Streikchef, ein Gewerkschaftsführer und wie gesagt immer der größte Gegenspieler mit einer der engagiertesten auf jeden Fall von Margaret Thatcher. So, und die wahre Antwort ist tatsächlich folgende. Andy Chambers, Zeit seines Lebens, ein großartiger Nerd, kann man nicht anders sagen, und damals schon aktiver Live-Rollenspieler gewesen. Und damals hieß es noch nicht Live-Rollenspiel, ich weiß gar nicht, wie sie es dann genannt haben, einfach nur Rollenspiel. Naja, Zeit seines Lebens, also seitdem es ihn gibt, hat er doch immer nur
mit Hobby zu tun.
Ja, vielleicht ist er jetzt ja nicht mehr Live-Rollenspielermäßig unterwegs. Er ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ah. Wie alt ist er jetzt eigentlich?
100.
100, siehst du? 100, siehst du?
Ungefähr 100.
Ungefähr 100.
Nee, der wird so wahrscheinlich auch so um die 60 sein.
Ja,
oder roundabout. Oder Mitte 50 sowas. Ja.
60, zwischen 60. Genau. Während das Rechercheteam aktiv ist, erzähle ich euch einmal ganz kurz, dass sie damals Live-Rollenspiele betrieben haben. Und, die
66
haben
halt geboren, ganz kurz.
Ach, 66.
Am 20. Oktober, genauso wie ich.
Warte mal. Dann haben wir 34, 59, dann um die 60 ist er. Wird er dann 60 dieses Jahr? Ja, nee, nächstes Jahr. Dann wird er dieses Jahr 59. Der gute Mann hat mit seinen Kumpels gerne Monster gespielt, und zwar vor allem Orks. Und da es als Monster natürlich immer auch die guten Spieler gibt, also die Helden und die Abenteurer, gegen die man ins Felde zog, da musste man sich dann so ein bisschen untereinander verständigen und hat eine eigene Sprache entwickelt. Und das ist das Witzige, die haben sich so ein bisschen an Herr der Ringe gehalten und haben da das so ein bisschen umgedichtet, umgeswitcht. Mac-Uruk-Thraka heißt im Herr der Ringe Jargon der Orksprache großer Ork-Anführer, und Gaskul wurde abgeleitet aus Gaskul. Gaskul hieß Feuerschädel in der Sprache, und Gaskul Metallschädel. So haben die das so ein bisschen sich an den Haaren herbeigezogen, und so entstand im Endeffekt großer Metallschädel, großer Ork-Anführer, sowas in der Form. Und Maggie Thatcher war definitiv nicht beteiligt, und sie haben alles daran getan, um diese böse, grausame Hexe zu vergessen. Seine Worte.
Die eiserne Lady.
Sowas von. So, kommen wir jetzt zu seinem Werdegang. Es gab nämlich echt schon viele Wargs in der Geschichte. Wargs in der Geschichte der Menschheit sind halt von Anbeginn an bekannt. Einer der größten Anführer wurde damals auf Ulanur noch vom Imperator himself erschlagen und 2000 Jahre später durch den Krieg in der großen Bestie ebenfalls auch dort zu Fall gebracht. Gab es viel Zerstörung, aber das seitdem sind die einfach bekannt und omnipräsent. Aber seit 8000 Jahren eher so ein kleineres Aufflackern. Natürlich, wenn du lokal auf dem Dorf lebst und dann kommt so ein Varg um die Ecke, das ist natürlich scheiße, weil der hat viel Zerstörungspotenzial. Aber im Großen und Ganzen aufs Imperium gesehen sind das eher Sachen, die zu vernachlässigen waren. Und nun kommt er, Ghazghul Mag'uruk Thraka. Und das, was ihn besonders macht, ist halt nicht nur seine Größe und sein Geschick im Kampf. Das ist alles sehr beeindruckend. Das spricht ja jetzt schon Bände, sondern was ihn halt so beeindruckend macht, ist halt seine Ork-untypische Intelligenz. Und tatsächlich sieht er sich selbst als der große lebende Prophet von Gorg und Morg. Und das, was er bis jetzt alles schon verzapft hat, weist darauf hin, dass da durchaus was Wahres dran sein könnte.
Aber dieser wahrscheinlich größte oder zumindest mächtigste aller derzeit lebenden Orks, zumindest von den Bekannten, man weiß ja nicht, was noch irgendwo ganz weit außen so kreucht und fleucht, der hat natürlich auch irgendwann mal klein angefangen. Und zwar als ganz normaler kleiner Orkboy auf einem weit, weit entfernten, abgelegenen Planeten namens Urukleas. Zeitweise auch als Urk bekannt. Und zwar ist das ein Planet am äußersten Rand des Segmentum Solar im Zornsystem. Was ich toll finde. Und ja, dieser Planet war schon ziemlich früh von Menschen besiedelt. Im dunklen Zeitalter der Technologie schon echt eine Macht. Ne? Also man muss sich nicht jetzt vorstellen, das ist irgend so ein Hinterwäldlerplanet ganz außerhalb der Machtsphäre Terras. Nee, gar nicht, weil der war in Bereichen liegend, ja, wo die Warpstürme halt irgendwie sehr potent und, sagen wir mal, gut zu beschiffen flossen. Ja. Komm, Lacher. Ja. Lachknopf einmal bitte. Oder so.
Ich will das auch.
Ja, und auch schon im dunklen Zeitalter der Technologie war das dieser Planet für sich gesehen eine Macht. Allerdings nicht mächtig genug, dass der einem gigantischen Warp Warg? Wir haben früher immer Warg gesagt. Für mich ist
ja,
es Warg.
Ja, finde ich super.
Hätte standhalten können.
Ja, ich habe auch erst im Dawn of War 1 Intro gelernt, dass das eigentlich Warg ist.
Ja, das ist ein stummes G. Mhm.
Aber ich habe einen sehr terranischen Akzent in meiner Aussprache.
Ja, ja.
Deswegen sage ich Warg.
Im Gotischen wird das G mehr betont.
Warg. wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Also ein ziemlich mächtiger Varg schwappt über diesen Planeten hinweg und lässt ihn im Prinzip einfach links liegen. Aber nicht nur irgendwie, der wird komplett verwüstet. Also so ziemlich alles an Menschen wird umgebracht, versklavt, Technologie geplündert. Bleibt eigentlich nur noch rauchende Ruine übrig. Allerdings wird dieser Planet, das Einzige, was die Orks natürlich zurücklassen, wie überall, wo Orks gewesen sind, ne, das ist ja schlimmer als mit Kakerlaken, sind Sporen. Die bleiben für immer, kriegst du nicht mehr los. Aber dieser Planet bleibt nicht für immer komplett verwüstet, sondern wird dann halt im Laufe der Jahrtausende von anderen Völkern erstmal bewohnt. Ne? Da haben wir zeitweise einen Außenposten der Eldari, aber auch die Hut und die Spinedorianer, Spine Dorians, wie auch immer sie ausgesprochen werden. Ich habe leider keine Bilder gefunden, aber
für Spine Dorians, die waren, ne? Die waren alles andere als rückgratslos. Ne?
Ja, also hervorragend. Das ist eine mindere Alien-Rasse, die in diesem...
wie jede Alien-Rasse.
Ja, natürlich. Also das ist keine der großen, die mal irgendwie was richtig Galaxis-Bedrohendes gerissen haben. Aber immerhin groß genug, um zumindest zeitweise Urukleas zu bevölkern. Aber nicht die ganze Zeit, denn im Zuge des großen Kreuzzugs
nimmt sich die Menschheit, also ich dachte gerade, Entschuldigung, aber Videochat. Andy schreit einfach irgendwas.
Ich hab gegähnt.
Mikro aus. Das Standbild war
Ich bin ein bisschen müde.
Ja, kann ich gut verstehen.
Nicht, dass hier auch in einer Aufnahme einschläft. Ne?
Das wollen wir gar nicht.
Nee, das,
da
das
ist ja, da habe ich ja meine Glück Krone nie, weitergegeben.
Nie.
Ist mir auch letztens mehrfach beim Zocken nachts passiert. Und auf einmal werde ich wach, weil Leute mir ins Headset schreien, Dennis!
Oh Gott. Ja. Nachdem du das 15. Mal ein Team-Member weggeschossen hast durch
Dauerfeuer. Nee, das nicht, aber wir spielen ja immer gerne, wie heißt es? Phasmophobia. Und so. Im Prinzip war das Spiel schon durch. Ich musste nur in diesen scheiß LKW steigen, wegfahren und Punkte kassieren. Stattdessen werde ich wach, renn ins Haus, die Türe fällt sofort hinter mir zu, Geist erscheint, tötet mich. Ja, das war's. Wäre eine gute Runde gewesen.
Oh Gott.
Es war spät. Gut, kleiner Auszug aus meinem Leben. Geht's weiter auf Eurokleas. Im Laufe des großen Kreuzzugs wird die Menschheit wieder auf diesem Planeten aufmerksam. Und der Imperator, wenn nicht der Imperator, wenn er nicht eine seiner Legionen losschicken würde. In diesem Fall ist es die erste Legion, die Dark Angels, die diesen Planeten wieder von unwertem Leben befreit und die Flagge der Menschheit wieder hisst, um Eurokleas zu erneutem Ruhm und Glorie aufzuhelfen. Innerhalb relativ kurzer Zeit besinnt sich die Menschheit wieder der perfekten Lage dieses Planeten und fängt da halt wieder an, diesen Planeten aufzubauen. Ne? Es gibt Bergbau, denn dieser Planet ist nicht nur reich an irgendwelchen Mineralien. Nein, da sind auch seltene Erze gefunden worden, seltene Erden. Und da wird halt gegraben, es werden wieder riesige Städte errichtet, Raumhäfen werden zwischen Eurokleas und seinen Zwillingsmonden errichtet. Und ja, es kommt halt immer wieder mal zu kleineren Xenos-Überfällen, ist aber nicht der Rede wert. Das kennt die Menschheit ja, aber wie wir alle wissen, aus der Nico-Vorstellungsfolge sozusagen, Mitte des 32. Jahrtausends gibt es einen gewaltigen Riesen-Superbug. Und zwar reden wir hier vom War of the Beast. Dieser fegt mal wieder über Vogt.
Ist das Vergangenheit, Vogt.
Ist ja schon vorbei. Über Eurokleas hinweg und hinterlässt man wieder nichts als Qualm. Was trinkst du da?
Ich? Ich habe so ein Whisky-Tasting-Fässchen zum Geburtstag gekriegt und jetzt bin ich bei Cotsworth.
Alle, das ist doch dieser Ghoul mit dem Dreispitz auf.
Es ist ein Hahn. Es ist ein schwarzer Hahn und er hat 46%. Mal gucken.
Ich dachte zuerst, du hast so eine Schnüffels in der Flasche 4711 oder sowas.
Oh, geil.
Wir müssen, dieses Videochat-Ding irritiert mich. Das lenkt mich viel zu sehr.
Das machen wir auch recht selten.
aber so schön ist immer zu erfahren, wie ihr aussieht. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne?
Ja, so.
Süß, aber auch Haare
frisch geputzt. Ich bin hier.
Ach, das bist du.
Ich bin, das ist, das, genau. Das da drüben ist
Andy. Das Licht ist auch sehr gut hier in dem Zimmer. Ne? Ich sehe aus, als wäre ich im Urlaub.
Voll.
Ja, braun gebrannt.
Ja. Bin ich aber wirklich. Durch das gerade auf dem Full Rewind Festival war. Ich habe wirklich erstmal einen krassen Sonnenbrand gehabt und jetzt wandelt sich das so in Bräune. Ich sehe wirklich aus wie direkt aus dem Urlaub.
Gut. Ja, ich habe so Licht von einfach. Ich habe Zenital-Highlight und meine Plät blendet.
Dank des Hamburger Sommers bin ich eigentlich chronisch nass auf der Haut.
Käsig. Geil. Sieht so aus ein bisschen.
Ja, das sowieso. Keine Wolke, keine Sonne durch, ja.
Ja.
Der Planet wird von diesem riesen Wag von der Bestie mal wieder geplättet und die Menschheit schafft es noch, sich größtenteils oder zumindest die es schaffen, in signifikanter Nummer, Anzahl, sich mit diesem riesigen Supersternenfrachter Dominion halt von dem Planet zu retten.
wirklich zu retten. Dazu kommen wir später. Auf jeden Fall sind die erstmal weg. Das macht den Planeten, der Planet ist erstmal für längere Zeit nicht mehr wirklich zugänglich. Das liegt zum einen daran, dass sich die Warp-Gezeiten ein wenig verändert haben. Zum anderen aber auch, dass der Planet jetzt im Prinzip so eine Art Zankapfel für sich untereinander verfeindete Grünhautstämme sind. Ne? Und da wird halt einfach jetzt über 8000 Jahre lang dieser Planet umkämpft. Wird auch halt im Laufe dieser Kampfhandlung umbenannt von Urukleas zu Uruk. Aber das ist halt ein stetiges Hin und Her. Ne? Wie wir wissen, Orks kämpfen in erster Linie, das ist halt ihr Ding. Und je länger die kämpfen und je siegreicher die sind, umso mächtiger und größer werden die und ziehen dadurch halt andere Orks an, könnte man so sagen. Ne? Aber hier ist es halt so, dass es einfach zu viele Stämme gibt, die halt irgendwie, dann ist mal der Boss und das klappt halt nicht. Ne? Und so brennt der Planet selber halt immer und immer mehr aus. Wir haben halt wirklich nur kleine Ork-Kriegergruppen, die es halt irgendwie schaffen, mal kurze Zeit die Oberhand zu haben und lassen diesen Planeten halt als im Prinzip trostlose, leere Schlackewüste ein Ort sinnloser Gewalt zurück. Und genau auf diesen Ort oder an diesen Ort wird Gaskul hineingeboren. Oder sollte man vielleicht lieber sagen, hineingesporen.
Hohohoho, sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind immer noch auf Urk. Und im Laufe dieser ganzen Tausenden von Jahren hat das Imperium so langsam mal spitz gekriegt, wie man mit Orks umzugehen hat. Die sind ja auch nicht ganz blöd, haben nur mal eine relativ lange Lernkurve. Und haben gemerkt, okay, wir gucken mal, wo die sich immer so zusammenrotten zu einem großen Wag und bauen da so Spähposten, Außenposten, damit man es rechtzeitig mitbekommt und was dagegen tun kann. Weil Orks werden ja immer erst richtig gefährlich für die Menschheit, wenn es ganz, ganz viele sind und sich die Stämme vereinen. Und so haben sie auch auf Urk durch seine schöne Geschichte so ein Horchposten beziehungsweise so einen kleinen Wachposten, so eine Überwachungsstation errichtet. Und von niemand Geringerem als den Dark Angels, haben sie übrigens im kompletten Zornian-System gemacht, über diese Überwachungsstation errichtet. Und das haben sie auf Urk von so einem Kommando-Heiligtum in so kargen Bergregionen überwachen und koordinieren lassen. So, der hat immer so routinemäßig so Scans übermittelt und andere Informationen, wie da gerade so die Lage ist, hat er an die nächstgelegenen Schiffe der Dark Angels geschickt und. Da wurden halt auch die Grünhäut-Zahlen immer mal wieder übermittelt, irgendwelche Unregelmäßigkeiten an die Dark Angels übermittelt. Und so hatten die Dark Angels immer ganz gutes Auge da drauf. Und witzigerweise, obwohl durch diese krasse Überwachung, obwohl das Ganze von dem Astartes-Orden der ersten Gründung überwacht wurde, war es ironischerweise genau dieser Außenposten auf Urk, der Gaskul am Ende den Weg bereitet hat, der zu werden, der er heute ist. Ja, und der junge Krieger Gaskul war ein Soldat, ein ganz normaler Goff-Boy in der Kriegerschar des Goff-Clans. Und die haben halt dieses Kommando-Heiligtum angegriffen. Die haben diese versteckte Basis dann halt entdeckt und haben halt versucht, die zu zerstören. Und dadurch wurden die automatischen Verteidigungssysteme aktiviert und das Ding hat halt Alarm geschlagen. Dann wurde Gaskul halt direkt beim ersten Ansturm auf diese Festung von einem Boltgeschoss am Kopf getroffen, was große Teile seines Schädels pulverisiert hat, richtig viel von seinem Gehirn zersetzt hat und ja, das war's mit der Gaskul-Folge. Kommen wir zum Playlist.
Also.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, Gaskul liegt da auf dem Boden, Schädel weggeschossen, Gehirn läuft raus, aber es gab da halt einen sehr entschlossenen oder verrückten oder aufstrebenden Deathskull Painboy im Orte Rust Spike. Und der hat immer frisches Material zum Arbeiten gesucht und hat dafür auch bezahlt. Und da Gaskul noch so ein bisschen gelebt hat, was auch von seiner Zähigkeit zeugt, haben seine Kampfkumpanen ihn kurzerhand für 3 Zähne und einen neuen Shopper an Mad Dog Krotznik verkauft.
Kommen wir zu Rust Spike. Rust Spike ist eine Stätte der Death Guides. Also da sind die vorherrschend. Witzigerweise ist es auf diesen unfassbar vielen verschiedenen Grünhautplaneten, die es da überall draußen in der Galaxis gibt, dennoch in den Genen so veranlagt, dass sie sich diese verschiedenen Stämme bilden, manchmal planetenübergreifend oder auch nur auf einem einzelnen besiedelten Planeten. Das ist in den Genen angelegt, dass sie sich halt so in Clans zusammenfinden und dann halt ihren Neigungen entsprechend sich zusammenrotten. In diesem Fall Rust Spike ist, ich sag mal, der Hauptsitz der Death Skulls. Übrigens auch mein Lieblingsclan, den ich spiele. Und genau. Und die find sind immer und die sind halt von all denen Clans immer noch diejenigen, die mit Abstand am meisten mit den anderen Clans interagieren, weil entweder interagieren sie, indem sie halt die anderen Clans ausrauben, immer hier und da mal irgendwas nicht festgeschraubtes mitnehmen oder einfach generell einfach Handel betreiben, um halt die frisch geklauten Sachen wieder an deren ursprünglichen Besitzer zu verkaufen. Finde ich übrigens eine mega geile Idee. Jedenfalls, deswegen kam es halt auch zu dieser Situation, dass halt Goth-Orks einem Death-Skull Mad-Dog halt was verkauft haben. So, der fing dann natürlich an, wie so, also ein Mad-Dog müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein Ork-Arzt, der einfach prinzipiell mega gerne neben dem eigentlichen Heilmachen, was häufig gut ausgeht, aber auch nicht selten mit irgendwelchen anderen, ich sag mal, Erweiterungen oder Verbesserungen, wie ein Dog sagen würde, einhergeht. Und das passiert dann halt auch, dass dieser Mad Dog einfach mal ein bisschen an diesem ziemlich zermatschten Ork so ein bisschen rumexperimentiert und Sachen einbaut, ausbaut. Es gibt Leute, die kommen mit Zahnschmerzen dahin und fahren mit einem kleinen Kettenraupen, Panzer, Unterleib wieder nach Hause. Also es ist herrlich. Jedenfalls in diesem Fall Mad Dog Grotznik, auch eine Legende unter den Orks, fing an zu experimentieren, zu bauen und zu basteln. Und wie der Zufall so wollte, hatte er ein paar gute Sachen da vor Ort am Start. Und zwar hat er Bioniken gehabt und tatsächlich auch Adamantiumplatten, vielleicht sogar anteilig von irgendeinem Gebäude da irgendwo auf dem Planeten abgemontiert. So oder so hat er das alles zusammengebastelt mit Squig-Sehnen. Ihr erinnert euch an die letzte Squig-Folge. Es gibt sehr coole medizinische Squigs, die man gut verarbeiten kann. Da hat er natürlich auch seine eigene Auswahl mit am Start und fängt dann an dem Gaskul rumzubasteln und zu montieren. Im Endeffekt ist es aber eher so, dass er von dem erhofften Erfolg jetzt nicht so ganz begeistert ist und dementsprechend wahrscheinlich Gutskull im Rahmen seiner eigenen kleinen Grube, wo er vielleicht so auch Squigs und Co. züchtete, da so ein bisschen entsorgen wollte. Und wie der Zufall so wollte, gab es eine kleine Krankenschwester. Bei den Ork-Dogs spricht man immer von den Grotthelfers. Und diese Krankenschwester marschierte halt einfach mal diesen Abraumhaufen ab und sah oder stellte fest, dass das ein Körper war. Und da könnte man ja vielleicht nochmal den Oberkiefer auseinanderdrücken und vielleicht den einen oder anderen Zahn raushebeln. Ist ja immerhin Geld, ist ja eine Währung. Ja, und da merkte er dann, dass dieser Haufen sich bewegte und zu Leben erwachte. Und dieser kleine Grott wurde gepackt und guckte in das letzte verbliebene orkige Auge des Kopfes, weil das andere wurde durch die Bionik ersetzt. Und in diesem Moment erlebte Gutskull seine, man könnte sagen, eigentlich Galaxis verändernde Vision. Dort, in diesem Moment, erlebte er sie. Und durch Gutskull oder das verbliebene orkische Auge erlebte der Grott diese Version mit ihm zusammen und wurde durch die Flut der Eindrücke quasi mitgerissen. Und
ja, das ist auch ziemlich nice in diesem Audiodrama, in diesem Gutskull-Ding. Ja. Da wird ja Makari von so einem Inquisitionsgerumpel da verhört die ganze Zeit. Und da erzählt er das halt alles aus seiner Sicht, ne? Das ist ziemlich, ziemlich geil.
Ja, ich
oh, schreib mal. Ja, da wird so diese Connection zwischen Gutskull und Makari wird halt sehr präsent, ne? Makari hat so ein Kommando dabei von den Blood Axes. Und der soll so als Dolmetscher fungieren. Und Makari ist so, ja, der beschreibt Ghazghul wirklich als so eine gottähnliche Persönlichkeit, ne? Also wirklich so völlig unterwürfig. Und ja, es ist halt immer die Frage, was ist davon jetzt wirklich so passiert und was ist Ork-Mythologie und wo lügt Makari das Imperium einfach an, um halt diese Legende um Ghazghul weiter zu schärfen. Und wenn man dann sich noch an die Ork-Folge erinnert, dass Orks ja so psionisch sensibel sind, dass wenn die was nur genug glauben, dass das auch eintritt. Und wenn dann noch die Menschen, weil sie das ja von Makari erfahren, auch noch glauben, dass das so ist, dann ist das ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie. Das ist auf jeden Fall ein guter Mix. Mhm.
Auf jeden Fall. Und wenn du dann halt noch gut verkaufen kannst, was er gesehen hat, und zwar eine Flut aus Ork-Leibern, die Galaxis überspült und an der Führungsspitze Ghazghul steht, das ist und halt der Grott an der Seite, das ist natürlich, da bist du halt hin und weg, könnte man sagen. Das ist der größte Britney Spears-Fan, könnte man fast behaupten, der in die Kamera weint. Also es ist wirklich gigantomanisch, was der kleine Grott erlebt. Das ist auch der Moment, wo er der Grott einen Namen bekommt. Und zwar, wie Andy schon meinte, oder er sagte, er erhielt den Namen Makari. Und nun hatte der Grotthelfer ehemals, also, ne, Krankenschwester lohnt sich, ich bin gerne eine Krankenschwester. Jedenfalls erhielt diese Krankenschwester den Namen Makari und hatte nun auch eine Bestimmung oder fühlte sich auf jeden Fall, als ob eine Bestimmung auf einmal anwesend, präsent ist und diese Bestimmung lag, wie auch immer, vor ihm. Und das war Ghazghul und hat ihn dann halt auch als neuen Herrn nicht nur anerkannt, sondern betete ihn ab der Sekunde an. Den ersten Auftrag, den Makari erhielt, durch Ghazghul war, dass Makari die erste Vision oder die Anfangsvision von Ghazghul niederschreibt oder viel eher aufmalt. Orks können jetzt eher nicht so gut schreiben. Und genau das tat er mit dem Blut des Warbosses, was ja nun reichlich vorhanden war auf seiner Haut durch die Operation und dem Kampf zuvor, hat er mit seinen Fingern auf so ein Stück Metall die Prophezeiung in orkischen Glyphen aufgemalt und festgelegt oder festgehalten. Und das ist ebenfalls die Geburtsstunde des ersten Fragments von der Lucky Stick. Das ist die berühmte Bannerstange, die Makari als Zeichen hinter Ghazghul immer mitträgt. Genau, dann noch eine weitere Belohnung erhielt Makari, und zwar eine Halskette in Form von Granatsplittern aus dem Boltgeschoss, was Ghazghul am Kopf verletzt hatte. Und das ist halt eigentlich absolut unüblich, dass ein Ork so nett, könnte man fast sagen, oder großzügig einem Grott gegenüber ist. Vielleicht ist alleine das schon der Grund gewesen, warum Makari Ghazghul die Treue schwor. jedenfalls glaubte nicht nur Makari, sondern vor allem Ghazghul nun, dass er im direkten Kontakt mit Gorg und Morg, den großen Ork-Göttern, in Verbindung steht und dass er die lebende Verkörperung ihres göttlichen Wunsches darstellt und die Galaxis in Ork-Leiber tauchen soll und die größten Schlachten austragen soll. Und damit fing er dann an.
Ja, aber bevor man dann direkt sich auf den Weg machen kann, die Galaxis unter der Farbe Grün zu vereinen, muss man ja erstmal gucken, dass man hier auf Ork seine Position festigt. Und damit fing der gute Ghazghul direkt mal an. Zuallererst fiel ihm der Kriegsherr der Death Skulls in die Hände, der gute Dreckmeck, ganz tief in die Trickkiste der Orknamen gegriffen.
Ey, du kannst einen Haufen Orknamen einfach nur aufswürfeln, das ist großartig. Ja,
Motzwack.
Mega gut.
Trotzknick. Klappen geht immer.
Mein Anführer ist Barzok.
Hm. Ich fand immer früher ganz gut, da gab es, aber soweit ich weiß, kein Modell zu, nur ein Artwork. Watzdacker Guts Mac.
Oh, ja, das ist ja auch ein großartiger Name.
Ja, war ein Orc Warboss auf Bike.
Bike, genau.
Richtig cool. So, ja. Der gute Dreckmeck. Quasi sofort, nachdem Gaskull seine OP hinter sich gebracht und genesen war, naja, soweit das für einen Ork-Boss überhaupt geht, warf der sich halt auf den Deathskull-Boss Dreckmeck. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Nicht nur schlug Gaskull ihn, sondern auch direkt die ganzen Nobs von diesem Boss und brüllte dabei die ganze Zeit seine Vision heraus, was die ganzen Orks drumherum absolut begeisterte. Ne? Nicht nur, dass da halt jetzt ein neuer Ork-Boss ist, auch noch einer vom orkigsten Clan überhaupt, ne, den Goffs, ja. Der da jetzt mal ganz kurz im Prozess mit einem gestandenen Warboss macht und seinen Nobs. Nee, der hat halt auch noch eine Vision und ne, fabuliert da irgendwas von orkischer Größe, bla bla bla.
Was daran ja ganz besonders ist, auch in diesem Audiodrama, er tötet die halt nicht. Das war halt gängig, dass ein Ork den anderen Boss tötet und dann übernimmt er sein Gefolge. Das ist halt gängig in der Kultur. Und Gaskul hat ihn zwar richtig zu Klump geschlagen, hat ihn aber am Leben gelassen.
Mhm.
Und hat ihm ja sozusagen die Gefolgschaft angeboten. Das war was ganz, ganz Besonderes.
Und dass auch scheinbar irgendwas Visionäres oder Prophetisches an ihm dran war, war die Tatsache, dass halt Dreckmeck und sein Gefolge mit deren Ballermännern auf ihn angehalten haben. Und auch wenn Orks extrem, also vielleicht ist es dann auch nur die schlechte Schussqualität, die sie nun haben, aber er wurde nicht von einer Patrone getroffen, was sozusagen auch schon so den Mythos gleich von Stunde 1 an so ein bisschen ja pushte. Das war halt auch cool.
Ja. Er ist nicht nur brutal, sondern auch noch mildtätig, könnte man ja schon fast sagen.
So, ich dachte, er ist nicht nur brutal, sondern ist auch sehr, sehr gewalttätig.
das stimmt. ich hatte das aber auch gelesen, ich weiß jetzt aber leider nicht mehr, zu welchem Drotzmog das gehörte. Es gab einen Boss auf seinem Werdegang, den hat er zweimal enthauptet, um seinen Platz einzunehmen.
Was ich auch wieder toll finde. Das war von den Snakebites.
Toll.
Auf dem Planeten. Das war der Anführer der Snakebites, der war sehr hartnäckig. Der hat das zweimal enthauptet, ja.
Finde ich relativ lustig. Ja, und so, ne, wie es den Deathskulls und Snakebites hier gegangen ist, ging es auch den anderen Clans der Orks auf dem guten Planeten Urk. Stamm nach Stamm wurde vernichtet oder niedergeschlagen. Zusätzlich strömten noch die ganzen weiteren Goff-Horden nicht nur von diesem Planeten, sondern auch von anderen Planeten auf Urk, weil sie gehört haben, dass es da halt einen jungen, aufstrebenden Kriegsboss gibt, der da gerade dabei ist, seine eigene Geschichte zu schreiben. Und die halt des Ork-Volkes. Seinen ersten richtigen Gegner, und da sieht man, dass Gaskull nicht nur brutal, sondern auch noch gerissen ist, fand er allerdings dann in dem Ork-Boss der Bad Moons, und zwar heißt er Snatzdacker. Guter Name. Welcher mit so einer Brigade aus Battle Wagons angerockt kam. Gibt's da eigentlich aktuelle Modelle zu?
Ja, viele.
Sind das diese Trucks?
Ja, es gab doch dieses Möchtegern Rennspiel, da hast du ja mega viel Variation für Ork-Fahrzeuge und so.
Ach so, ich dachte, die würden Buggies heißen.
Gibt's auch, das sind die kleinen, aber die Battle Wagons, das sind halt die Kampfpanzer der Orks. Mhm. Ich kann dir gleich mal ein Bild von meinem Blue Mountain schicken.
Das sind auch ganz oft so Halbkettenfahrzeuge, oder?
Ja, genau. Und das sind Halbkettenfahrzeuge. Und vorne hast du halt ein sehr beliebtes Accessoire, ist der Death Roller.
Ah, ja.
Das ist so eine Todeswalze. Ja. Und genau, und große Geschütze dran, drauf, drüber.
Aber dann weiß ich, das sind diese Sattelschlepper quasi, ne?
Gefühlt, ja, könnte man sagen.
Ja. Ja, doch, die sind ganz geil. Ich habe immer noch den ganz alten vor Augen, der halt aussieht wie so. Ja, keine Ahnung, ein Schuhkarton mit 4 Reifen dran.
Ja, aber auch selber gebaut damals. Ja. Ein Schuhkarton. Naja, also mit Ochs drauf.
mit irgendwie am besten noch irgendwie so einem kleinen Häuschen mit einem Spitzentürmchen oben drauf oder sowas. So alte Org-Designs, ja, fantastisch.
Mega. So, sowas habe ich ja tatsächlich, so ein kleines Spitzdach oder mit ja, hinten dran an meinem Oldschool-Stomper von Epicast. Mhm. Da ist hinten tatsächlich so ein, mit Schornstein, glaube ich, sogar dran.
Super. Ja, und so kommt der halt Mad Max Fury Road mäßig mit seiner Entourage aus Battle Wagons halt angefahren. Und da das ja nicht so ultra goffig ist, hat Gasgul sowas nicht, beziehungsweise noch nicht, und muss halt jetzt erstmal Köpfchen beweisen. Und da zeigt Gaskul dann halt, was er für ein fantastischer Taktierer ist. Der fängt nämlich an, diese Battle Wagons nicht einfach frontal anzustürmen, sondern so mit Guerillataktiken quasi hinter den feindlichen Linien mit der Zerstörung von Treibstofflagern, irgendwelchen Bränden, irgendwie zündet Autoreifen oder Benzingruben an, um durch Rauchentwicklung dem Feind die Sicht zu nehmen, und so weiter und so fort. Da er den Boss der Evil Suns in einem Wettrennen besiegt hat, tritt er auch noch zu Gaskul über. Und ergibt es sich, dass Gaskul es dann doch schafft, die Batmoons unter Stastaka zu stellen und die zu unterwerfen. Dabei zerkloppt er Snastakas Panzer und aus den Trümmern dieses Panzers baut Gaskul sich dann seine riesige E-Klaue. Finde ich, ist ein fantastisches Lore-Fact, und das Ding gibt's ja immer noch. Ne? Ich glaube, alle Iterationen von Gaskul hatten die auch. Nee, die erste nicht.
Die erste hatte die nicht. Ja. Da hat er so eine heftige Knarre und ein Schwert.
Knarre mit so einem Bajonett dran.
Genau, ein Krummsäbel und
Ballermann. Ja, war ja sowieso. Also den Lore haben sie ja anscheinend komplett über Bord geworfen.
Ja.
Ich fände es schön, wenn sie das so gemacht hätten, dass es irgendwie so eine Art Evolution wäre. Ne? Also, dass das auch so ein Schritt seines Seins wäre, dass er so aussah, aber dass er gleich zu diesem Megatypen wurde, das ist in der aktuellen Lore halt so.
Lange Zeit weg gewesen, aber es gibt sehr schöne Dritthersteller oder Anbieter, jungen Gaskul und auch so zwischen Gaskul 3D-Modelle zum selber drucken.
Ja, schön, aber das aktuelle Modell ist auch einfach geil.
Ja, finde ich auch.
Das davor war schon cool, aber das aktuelle sieht halt auch richtig dynamisch aus, ne?
Ja, also ich finde, bis auf diese, wie heißen sie noch, Beastsnaggers, finde ich eigentlich die aktuellen Orks alle geil. Ja. Gute Modelle. Wie schon gesagt, ne, nachdem der Planet Urk fast 8000 Jahre lang von Orks zermürbt, geschändet, geschliffen, was auch immer wurde, geschleift, sagt man ja, Entschuldigung.
Ja.
Und es ein ewiges Hin und Her hinter kleinen Stämmen gewesen ist und keiner der Ork-Bosse es geschafft hatte, den Planeten unter seiner eisernen Faust zu einen, hat es endlich jemand geschafft, ne? Also die
Gaskul. Das war Gaskul.
Verdammt.
Geil, habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Gaskul brauchte tatsächlich 6 Jahre, um Urk vollständig zu unterwerfen, und hat dabei immer wieder Visionen bekommen, und das ist in diesem Audiodrama auch ganz gut beschrieben, dass er dann wirklich richtig abdreht, ne, mit Schaum vor Mund und kompletten Krampfanfällen, und das wird halt auch immer schlimmer, ne, so dass er dann halt auch von Makari und Doc Grotznik da komplett von der Öffentlichkeit abgeschirmt wird, während er da völlig am Durchdrehen ist, und selber kriegt er halt totale Blackouts dann, ne. Das ist schon echt ziemlich abgefahren. Und danach geht er dann immer an sein Rednerpult. Der hat wie so eine Festung mit so einem Balkon. Und die ganzen Orks leben halt unten. Und es werden halt auch immer mehr. Ne? Das ist schon völlige Überbevölkerung. Und das ist komplettes Chaos da unten. Und dann spricht er von seinem Balkon immer zu seinem Volk. Das ist auf jeden Fall mega, mega geil. Also das ist ein Schreit dann halt von riesigen Eroberungen der Sterne und dreht halt richtig, richtig durch. Und da unten, da schwirren sie halt, es werden halt immer mehr Orks, ne? Dann kommen immer mal so Raumschiffe, die so ins System eintreten und all sowas, und bringen immer mehr Orks aus dem gesamten Zornian-System nach Urk. und folgen halt dieser Aura des War, die sich da langsam zusammenbraut auf Urk. Und ja, haben ihm alle ihre Treue geschworen. Es werden halt immer, immer mehr Orks und da brechen halt auch Kämpfe unter den Orks aus und die leben da unter den widrigsten Umständen. Da machen alles zu Waffen oder Nahrung und machen sich immer kriegstauglicher. Aber obwohl sich da sogar Gruppen von Mechs erstmals zusammenschließen und einfach über sich selbst hinauswachsen, was so Tüftlertum und so angeht, und alle wollen in den Krieg ziehen, aber Ghazgul wartet und wartet immer weiter auf so ein Zeichen, ne? Und der Planet wird halt quasi ausgehöhlt, so, und es wird alles an Ressourcen rausgezogen, was irgendwie geht, und es wird alles umgesetzt zu Wehrmaterial, sag ich mal. Die haben wirklich eine, also die bereiten sich wirklich, es ist alles bereit und sie könnten den heftigsten Krieg aller Zeiten lostreten, aber sie sitzen halt da fest, weil Ghazgul sagt, es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht so weit. Und auf einmal
ist es so
kriegt weit. Er mal wieder eine krasse Vision, Krampfanfälle, dies, das, und alle Orks blicken in den Himmel, weil auf einmal die Sonne anfängt zu flackern. Die Orks blicken halt hinauf und diese Sonne verblasst. Und diese Sonne hat diesen Planeten immer erleuchtet und Wärme gespendet. Und auch wenn es verschiedene Gezeiten gab, was ja doch, ist ja schon so eine Sonne für so ein Sternsystem relativ wichtig.
Ja.
Und
also, man darf ja dabei nicht vergessen, Orks sind ja todesabergläubische Wesen, ne?
Ja, ja, genau. Und die Orks, die starren alle nach oben mit offenen Mündern und zeigen in den Himmel und so. Und dann dröhnt halt Ghazguls Stimme vom Balkon und sagt halt, das ist... das große Zeichen von Gork und Morg.
Ich tut mir leid, dass ich gerade lachen muss, aber ich stelle mir vor, irgendwelche depperten Orks so alle völlig am Erschaudern, gucken nach oben und schreien so, da Sonne!
Und ja.
Klingt voll die Panik.
Total. Also in dem Roman ist das tatsächlich auch noch so, also in diesem Audiodrama, die Orks, dadurch, dass die Sonne ausfällt sozusagen, leben die da halt auch unter widrigsten Umständen. Ne? Also das ist halt schweinekalt da und die verrecken teilweise auch, weil sie einfach einfrieren. Ne? Also das ist schon relativ heftig und das über eine relativ lange Zeit. Und dann hält Ghazgul halt irgendwann diese krasse Rede. Und dann kommt ein einsamer grüner Lichtstrahl und erhellt den Propheten aus dem All. Und das ist sozusagen der Finger von Gork und Morg als Zeichen der anderen Orks, der ihn berührt, leibhaftig. Und er brüllt halt, dass es endlich Zeit ist, in den großen Krieg zu ziehen. Und so wird dann auch angefangen, Sachen zu packen.
Makari, vergiss das rote Geschirr nicht.
Ja, genau, das Ding ist halt, die drehen halt alle komplett durch und sagen, jetzt geht's los und rüsten sich und machen und tun, aber sie haben im Prinzip gar keine Möglichkeit, von diesem Planeten runterzukommen.
Das kümmert ja die Orks im ersten Moment.
Ja, genau, die rüsten halt auf und so die etwas weiseren Stimmen unter seinem Beraterstab sagen halt schon so, ist halt schön und gut, ne, aber wie wollen wir denn hier wegkommen mit so vielen Orks und so viel Kriegsgerät, ne?
An dieser Stelle muss ich unbedingt eines der berühmtesten Ork-Lieder anstimmen, das halt soweit bekannt ist. Es beruht tatsächlich auf dem Satz, jetzt geht's los, durch den Kosmos, jetzt geht's los. Und das war's.
Ja, sehr gut.
Here we go. Super Song.
Ja. Also, ja, und der nächste Tag brachte dann auf jeden Fall keine Morgendämmerung, weil es gab ja keine Sonne mehr. Und das, ja gut, die Sonne war halt weg, aber dann haben so Warpströmungen, öffneten sich auf einmal über Urk und spuckten einfach einen Space Hulk aus, der jetzt in der Umlaufbahn von Urk trieb. Und der verdunkelte dann für alle Male das flackernde Licht der Sonne.
Da war erstmal Schluss mit lustig. Aber wie ein geheimes Kommando schmetterte Ghazgul genau diese Worte, jetzt geht's los, in sein Mikrofon und in die Ohren der Orks, die jetzt die MechBoys kramten noch wirklich jeden Rest zusammen, den sie finden konnten und fingen an, alle möglichen Arten von ich sag mal, irgendwie transporterartigen Raketen zu bauen oder irgendetwas, was dem gleichkommt. Alles, was irgendwie eine Art von Fähre darstellt, um halt vom Planeten zu dem Space Hulk im Realraum über dem Planeten irgendwie um dahin zu kommen. Es hat nämlich, also ebenfalls, es gab ja schon ein paar, ich sag mal, systemfähige Schiffe, die den Auftrag erhielten, zu diesem Space Hulk zu fliegen, um entweder mit irgendwelchen Traktorstrahlen und Kanonen, teilweise sogar mit irgendwelchen Kabeln, was auch immer, irgendwie versuchen, an einem Monden festzuschrauben, dieses Space Hulk an Ort und Stelle zu halten, damit die Orks vom Planeten aufbrechen können, um dahin zu kommen.
Fantastisch.
Mega Idee. Ich halte Traktorstrahlen für sinnvoll. Weiß jetzt nicht, ob Kabel an Monden dran, so weiß ich nicht.
Ja, gab doch in dieser ganzen, Avenging Suns Reihe gab es doch diese geilen Korn Space Marines, die dann die so einen Asteroiden mit Ketten an ihrem Raumschiff befestigt hatten und damit durch die Galaxis gebraust sind.
Ja, aber wenn du fest genug dran glaubst, dann
geht das schon, ne? Oder hier die Harpunenschiffe von den Kakerodons, also
auf jeden Fall.
Schwach ja, und, ist oder, 40k's und, zweiter Vorname.
Oder Korns, Korns habe ich schon, wie hieß das denn noch? Von Angron, das Schlachtschiff, die Bezwinger. Ja, die hatte doch auch Kanonen.
Ursus-Klauen.
Ursus-Klauen.
Caradons auch.
Ja. Naja, jedenfalls haben sie es irgendwie geschafft, zumindest den Space Hulk, das Space Hulk davon abzuhalten, weiter zu driften und wieder das System zu verlassen. Und ja, und unterbrochen wurde jetzt an diesen Schiffen gearbeitet und auf Kommando X flogen nun diese erste Welle der Schiffe oder vielleicht auch die einzige Welle, weil so viel Material war nach so 8000 Jahren Krieg gegeneinander nicht mehr übrig. Flog halt diese vollgestopften Raketen hoch zu dem Space Hulk. Einige explodierten beim Aufbruch, einige schlugen auf dem Space Hulk ein, hinterließen große Löcher, durch die die Orks dann reinfliegen konnten, die danach kamen. So oder so schafften es extrem viele Orks auf jeden Fall trotzdem schon mal auf dem Space Hulk zu landen. Und naja, dadurch, dass das Space Hulk noch nicht so extrem lange den Warp verlassen hatte, fing es nun so an, dass die Burner Boys oder die Schweißerjungs der Orks, die die ersten Schotte aufbrannten, um halt ins Innere des Schiffes zu gelangen, ja, da tauchte auf einmal eine Flut aus Dämonen auf, weil dieses Space halt war nicht unbesetzt. Und diese Flut der Dämonen hat es in sich. Das heißt, von Sekunde 1 an waren quasi die Orks in heftigste Kämpfe verwickelt, die auch einfach nicht so richtig nachließen. Im Gegenteil, es war halt ohne Ende Action da. Viele der Transportschiffe, die hoch zum Space halt geflogen sind, hatten jetzt nicht unbedingt, die größte Chance, auch wieder zurück zum Planeten zu fliegen. Einige waren dabei und die fingen an, im Pendelverkehr Orks hochzuschaffen. Das Ganze wurde unterstützt dadurch, dass Orks auch ein Space Hulk, für die das nicht wissen, ist ein Konglomerat aus Raumschiffen, die durch Asteroidenstein und Co. zu einer Einheit zusammengeschmolzen werden.
Hast du einen Code gesagt?
Auch das wird man mit Sicherheit da finden. Auf jeden Fall in einem imperialen Kreuzer auf diesem Space Hulk wurden die Hangars geknackt und dort hat man tatsächlich auch noch die intakte Raumgleiter gefunden oder Transportschiffe, wo die Crew noch tot am Steuer hing. Die konnten natürlich auch noch wunderbar eingesetzt werden, um mehr Orks auf den fliegenden Planetoiden, könnte man ja fast sagen, zu einem Space Hulk hochzubringen. Mhm. Und währenddessen wurden halt zig Millionen Orks wirklich von Urk eingeflogen und das war auch bitter notwendig, weil die Kämpfe über Wochen auf dem Hulk tobten.
Ja, ich hoffe, die schiere Größe von diesem Space Hulk wurde so einigermaßen klar. Ne? Also wenn man da über Wochen lang Millionen und Abermillionen Orks da drauf karren kann,
und die halt einfach nicht so vorankommen, wie sie es gerne wollen. Ne? Also so Space Hulks können wirklich gigantisch sein. Ja, ja, und in diesem Fall sind es halt einfach so zusammengekleisterte Raumschiffe. Ja, und Gaskul persönlich führt halt den Angriff von ganz weit vorne, so wie es sich für einen Ork-Goff-Boss gehört. Und versucht sich halt an der, ja, so speerspitzenmäßig den Weg ins Innere, also ins Zentrum des Space Hulks zu bahnen. Auf dem Weg dorthin erkennen die halt, dass es sich da um ein, also das Zentrum dieses Space Hulks bildet halt ein uraltes Raumschiff, das wir schon mal besprochen hatten in dieser Folge. Und zwar ist es der gewaltige Sternenfrachter Dominion. Kurzer Sprung zurück. Wie wir vorhin schon gesagt hatten, während dieses einen kataklysmischen Wags, der diesen Planeten zum zweiten Mal verheert, hatten sich ja die Warp-Strömungen oder ja Gezeiten verändert. Und die Menschen, die sich auf dem Dominion in Sicherheit bringen wollten, verirren sich halt aufgrund dieser veränderten Warp-Gezeiten im Warp-Raum und ja, hängen da fest auf diesem gigantischen Frachter. Wie wir wissen, ist der Warp ja im Prinzip ja das Meer, das Immaterium, sage ich jetzt mal, in dem Reich, im Reich der Dämonen, ja, und die Dämonen, die sind ja in erster Linie auf menschliche Emotionen aus. Ne? Das ist deren Nektar und Ambrosia, das nährt die und lässt die stärker werden. Und ja, so Hunderttausende von Menschen eingepfercht auf so einem Riesenfrachter ist natürlich wie, ja, wenn in Köln neuer Dönerladen von irgendeinem Rapper aufmacht und es gibt erstmal für einen Tag lang umsonst Döner für alle. Ne? Das lockt die Dämonen an. Und auch hier. Was denn? Achso.
Okay. Ja, ja, alles gut. Genau so stelle ich mir das vor.
Das gibt's ja wahrscheinlich in Hamburg auch. Da gibt's ja auch ein, zwei Rapper. Ne?
Machen ja,
auch
alle keine Dönerläden auf. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Hier ist das mehr oder weniger gang und gäbe. Ja. Also, die verängstigte menschliche Fracht lockt halt dann diese Dämonen an, die zu Hunderttausenden in den ja einigermaßen Realraum des Dominion-Raumschiffs reinbrechen. Da, wo halt der die Warp-Triebwerke sich befunden haben, bildet sich halt ein riesiger Warp-Riss, also natürlich nicht sowas wie die Kirkatrix Maledictum, aber schon ordentlich, aus dem
also nicht halt, ansatzweise so wie die Zikatrix Maledictum.
Nein, aber ne, wenn wir schon sagen, ein riesiger Warp-Riss, also muss jetzt nicht, das ist jetzt nichts Universenveränderndes, ne? Aber es reicht halt, um halt unentwegt Warp-Energie in dieses Schiff reinströmen zu lassen, was dann wiederum das Schiff ja im Prinzip mutieren lässt. Ne? Dämonen kommen da rein, die Menschen werden halt zerrissen oder mutieren zu Wanddeko, was auch immer. Und so, Sprung wieder nach vorne, kommt es halt, dass die Orks sich halt in einem erbitterten Kampf gegen die nimmer aufhörenden Dämonenhorden befinden.
Dämonenhorden.
Du warst ja gerade im Wilden Osten auf einem Festival da. Da ja, gab es doch bestimmt auch Dämonenhorden.
Da war einiges in Dämonenhorden. Und dennoch diese Metal-Musik. Da wird ja ganz anders. Nee, vor allen Dingen nüchtern auf so einem Hardcore-Metal-Festival, das war schon, und dann am dritten Tag, ne, ich war nur einen Tag da, aber am letzten Tag des Festivals, wo alle anderen schon komplett auf Zahnfleisch gegangen sind, bin ich frisch geduscht, komplett nüchtern da angekommen und dachte, hey, hier ist das Leben. Da kriegt man direkt selber Bock zu saufen. Ich darf mir solche glücklichen Menschen gar nicht angucken.
Ja, das ist hart. ja, so. Und so hacken sich halt unsere Orks unter Führung von ihrem ja, Propheten. Im Prinzip ist es ja der Ork Moses, ne? Könnte man ja so sagen.
Ja.
Ne? Der kriegt ja ne? als ja, nicht unbedingt als Kind gefunden. Aber er teilt ja auch im Prinzip das Warp mehr, ne, um sein Volk in ja. die das ne,
es ist zu führen ein Exodus.
So. Und kriegt ja auch seine Tafeln da beschrieben, sozusagen.
Ne? Stimmt. Jetzt hätte ich gerade Bock auf Autotune ein Lied über Gaskul zu singen, aber ich habe keine Autotune-App.
Mach.
Nein, das kann ich ja nicht.
Wir machen was auf Udio.
So. Okay.
die hacken sich halt so durch die engen Korridore. Es ist ein ewiges Hin und Her unter, ja, ich meine, Orks gegen Dämonen, das ist ungefähr genauso Empathie erfüllt wie Orks gegen Tyranniden oder sowas. Ne? Da hat man halt im Prinzip zwei Naturgewalten, die sich da gegenüberstehen. Aber Gaskul wäre nicht Gaskul, würde der dich das nicht durch reine ja, Brutalität, wie war das, Brutalität, Gerissenheit und ja einfach Willen zum Erfolg durchkämpfen können ins Zentrum dieses Space Hulks zum Warpriss. Ne? Aber ja, jetzt steht er da. An diesem Warpriss, böse, böse Chaos-Energie schwappt da rein, das Ding muss irgendwie zugemacht werden und Gaskul wäre nicht Gaskul und Games Workshop wäre nicht Games Workshop, wenn an diesem Punkt nicht der größte, stärkste aller Orks quasi, wie auch immer das geht, diesem scheiß Warpriss eine Kopfnuss gibt. Wie gibt man...
Ja, also, das ist in dem Buch auch so ein bisschen weird. Also das glauben die ganzen Inquisitionsleute da auch nicht, als Makari das erzählt. Gut. Machen wir eigentlich auch noch eine Makari-Folge? Weil gefühlt hat der irgendwie besser und mehr Lore als Gaskul.
Echt jetzt? Okay.
Ja, Alter, dieses Audiodrama ist halt crazy, ne? Weil da verliert Makari das erste Mal sein Leben an Bord des dieses Space-Hulks.
Machen wir ein All Eyes On, ist doch cool. Gutes.
Dann das ist auf jeden Fall ein All Eyes On. Ich kann das nicht alleine machen.
Ja, oder die mitmachen, ne? Das reicht. Ja. Ich bin jetzt im Urlaub.
Muss das dann nochmal hören, damit ich die ganzen Details noch zusammenkriege. Ja. Bei dieser ganzen Aktion da, die kloppen sich da halt wirklich durch diese World Killer, heißt übrigens der Space Hulk.
Geil.
Und im Warp läuft die Zeit ja anders. Deswegen ist relativ unbekannt, wie lange sie sich da aufgehalten haben.
Nennt er sich selber so oder ist das eine Fremdbezeichnung?
Ist, glaube ich, von den Orks. Haben den World Killer genannt. Ja.
World Killer.
Ja, die Orks strömen durchs ganze Raumschiff und erkunden einfach alle Grenzen dieses Raumschiffs, dieser zusammengematschten Kompilation aus mehreren Raumschiffen, Eis und Weltraumfelsen, auch Asteroiden genannt in der Fachsprache.
Und Code
auch. Die haben viel gelootet. Looten und Leveln war da wirklich das Motto. Die haben alles auseinandergerissen, was sie finden konnten. Natürlich besonders für die Death Skulls ein absolutes Freudenfest, da einfach alles mitzunehmen, was nicht verschraubt oder gelootet war. Absolut. Ja. Das hat natürlich deren Truppen auch wieder weiter gestärkt und so, ne? Und viele Mechs haben halt die Arbeit an Kraftfeldprojektoren begonnen. Eisenplatten wurden von Kampfwagen umgebaut, um das Ganze halt zu kitten, ne? Und haben das Ganze abgedichtet, haben das Ganze ein bisschen stabiler gemacht, muss man sagen, ne? Gleichzeitig wurden wieder Teile vom Raumschiff an Kriegsfahrzeugen der Orks und an Körperpanzern verbaut, um das wieder zu verbessern. Also es war, glaube ich, da ist jeder so ein bisschen auf seine Kosten gekommen, ne? Natürlich parallel dazu nie endende Kämpfe gegen Dämonen. Gaskul hat dann noch einem Blutdämon eine Kopfnuss verpasst und ihn damit erledigt, glaube ich. Auch
easy.
Super, super heftig. Und wenn man keinen Dämon gefunden hat, ist man halt seinem Kameraden direkt an die Gurgel gegangen. Ne? Also absolut super, super kranker Scheiß. Dabei sind aber auch mehrere Kriegerscharen und sowas in den Warp verloren gegangen und mit ganzen Raumschiffen und Raumschiffteilen von diesem Space Hulk abgebrochen und in den Warp getrieben. Aber auch da haben die wahrscheinlich ihren Spaß gehabt, ne, muss man einfach so sagen.
Ja.
Und es war halt so dieses ganze, diese tollkühne Dummheit der Orks und ja, diese Unbedarftheit am Ende auch und lebe-deinen-Tag-Mentalität, die am Ende Gaskul quasi dann auch in die Richtung gedrängt hat, wo er dann dieser ultimative Kriegsherr wurde. Ne? Ich meine, er ist schon krass, ja. Aber die ganze Reise war...
Was man ja auch noch unbedingt erwähnen muss, ist ja, Gaskul selbst ist ja halt, wie gesagt, von seiner Vision so wirklich so dermaßen angespornt Und wenn Orks etwas können, ist es, andere Orks zu irgendwas, von irgendwas zu begeistern. Und die ganzen Orks auf diesem World Killer, waren von dieser Vision ebenfalls miterfüllt. Die waren alle, also nicht nur eifrig wie sonst auch Orks, die auf Kriegszug sind, sondern die waren halt nicht nur voller Begeisterung, sondern die waren auch alle erfüllt von einer Art Bestimmtheit, also als ob sie eine Bestimmung haben. Absolut,
ich meine, die ballern da mit dem Affenzahn durch einen Warp auf einem undichten Space Hulk. Die werden die ganze Zeit von Warp-Energien durchflutet. Gasgul spornt alle noch an. Da gibt's ständig neue Dämoneneinfälle, weil so ein Ding hat kein Gellerfeld. Ja. Und Gasgul muss da wirklich teilweise selbst mit eingreifen, um diese riesigen Dämonenwellen abzuwehren und all sowas. Und die, durch diese ganzen Warp-Energien, durch diese Kampfenergie, die da entsteht, vermehren sich die Orks halt auch, ne? Die Gänge waren geflutet von Grotz. Überall rennen Orks rum. Die haben da die Zeit ihres Lebens, ne?
Ja, vor allen Dingen immer größere, immer stärkere, immer wütendere
Genau, Orks. Genau. Mhm. Aber irgendwann kommt halt alle der Zeitpunkt, wo sich die Poperze des Universums mal wieder weitet und World Killer in den Realraum rausscheißt. Und überall heulen Sirenen und alles erwacht zum Leben und auf einmal schlittern die mit einer magenumdrehenden Kraft zurück in den Realraum. Und ja, Gasgul brüllt durch alle Lautsprecher und fordert all seine lieben Orks auf. Jetzt geht's los, here we go. Bereitet euch auf den Krieg vor. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war im Prinzip die Generalprobe und jetzt knallt so richtig. Und naja, wie eine Flutwelle schleuderte die Wucht von Worldkiller das Raumschiff dann nach vorne, weiter in den Realraum und im Jahre 941, M41, tauchten die Orks am Rande eines für das Imperium lebenswichtigen Sternsystems auf und steuerten direkt auf den Kernplaneten vor. Vor ihnen erschreckte sich die Unermesslichkeit von Armageddon.
Ja.
Und da wären wir beim zweiten Krieg um Armageddon. Die Orks sind da.
Boah, wie geil, wie gern ich dazu Kill Team gespielt hätte.
Orks. Alleine was GW da für Boxen irgendwie durch die Lappen gegangen sind. Was hätten die da jetzt für Boxen rund um diesen Kampf alleine?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt Gasguls Werdegang bis zum zweiten Krieg um Armageddon sehr gut beschrieben, oder?
Ja.
Ja.
Genau. Jetzt fehlen nur noch, ich glaube, ich habe jetzt mal durchgezählt, 34 Folgen und dann starten wir direkt mit dem zweiten Krieg.
Da kennen wir nichts, da sind wir Kollegen.
Wir sind gründlich.
Ja, wir sind gründlich. Ja, seid ihr bis hierher mitgekommen?
Ja. Sowas von.
Das war mehr eine Frage an die Zuhörer, aber ja, wir auch, ne?
Ja, ich habe häufig zugehört.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen?
Nein.
Ich finde Orks cool.
Ja, Mann. Orks sind voll grün.
Bis auf so Unsinn wie ein Loch Kopfnussen.
Bei mir geht's das hält sich immer so Grenzen, aber
dieses Loch hat ja gar
das kriegen wir
so ein Warp, das hat ja gar keinen Kopf.
Ja, vielleicht das, der schon. Ich meine, das ist der Warp.
Eben.
Ich hatte da kurz einer rausgelunzt und in dem Moment hat Gasgul voll eine geschmettert.
Genau, und wenn du irgendwie die Ecke findest, dann kannst du auch irgendwie von unserem Riss so, fängt ja auch irgendwann an. Ja, wenn du da die Spitze halt irgendwie voll erwischst.
So nämlich. Schön abgekopfen hast. Halt
genau, frontal erwischen halt.
Gasgul hat schön Kopf gegeben.
Richtig Kopf.
Ja, so. Dings, Warp-Riss hat gut Loch gegeben, würde ich sagen.
Das ist Warp-Loch. So, wir wollen zur Playlist. Was habt ihr da für mich im Angebot?
Ich habe von der Band The Virus mitgebracht. Und zwar das Lied No Peace, weil da, wo er jetzt angekommen ist,
naja. Gibt's kein Peace mehr.
Richtig. Keinen richtigen Peace.
Geiler Song, hau ich rauf. Dennis.
Mach du zuerst.
Zu The Virus habe ich auch eine irre Geschichte. Mit Nils habe ich da mal so ein Konzert, aber das ist egal.
Komm mal, erzähl doch.
Nee.
Wir sind doch hier unter uns.
Ich viel konsumiert.
Fast.
Ich habe, ganz witzig, ich habe nämlich eben noch ein Interview geführt mit so Indie-Filmemachern aus dem Ruhrpott. Die machen nämlich einen Endzeitfilm namens Leech. Habe ich für den anderen Podcast, den ich habe für Newcastle, ein Interview geführt. Und ich packe deshalb auf die Playlist von einer Band, die ich just letztes Wochenende gesehen habe, nämlich Angel Maker, packe ich das Lied Leech auf die Playlist. Und du, Dennis?
Das ist aber nett. Ich hätte gerne als Reminiszenz an die tapferen Bewohner des Planeten, wie hieß er denn jetzt noch?
Urukleas.
Ja, die in ihrem Raumschiff sitzen und noch dran denken, Mann, was war das für ein schöner Planet? Hätte ich gern von Frank Sinatra The World We Knew.
Mhm. Das ist doch ein schönes Lied.
Kracher.
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, habt ihr noch irgendwas unseren lieben, lieben Zuhörern?
Ich wünsche allen da draußen einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend.
Ich wünsche dir da einen schönen Restsommer und baut finstere Orks. Macht ihr nicht zu
lustig. Genau, macht finstere Orks.
Die finster und böse.
Kommt zur Polaris.
Ja, abgehackte Köpfe dran und sowas.
Geil. Haut rein. Ciao.
Tschüss.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magellan.